Wir wollen sprechen über den ersten FC Heidenheim, der es als Aufsteiger geschafft hat, sich jetzt eventuell sogar für den Europapokal qualifiziert zu haben. Das wissen wir, Stand der Aufzeichnung noch nicht, aber alles andere, das ist bekannt und das will ich jetzt besprechen mit Petra Näher hier im Rasenfunk Royal. Und jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Peter, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Treffer versenkt, hallo. Grüße dich.
Ich habe einfach random reingeklickt in meine ganz neuen Jingles.
Frame.
Ja.
Aber ich weiß, warum ich keiner bin.
Darum du kein Fußballprofi bist.
Ja.
Ja, ach ja, manche O-Töne altern einfach nie. Schön, dass du hier bist, aber das gibt ja schon die Stimmung vor. Ich nehme an, die ist ganz fantastisch bei dir.
Großartig. Bin komplett gehypt natürlich, wie sich das gehört. Und bester Laune, klar.
Das glaube ich allerdings. Wann war dir denn klar, dass es das mit dem Klassenerhalt, dass das auf jeden Fall hinhauen würde?
Ja, schwierig. Also 3 Tage vor Schluss.
Nee,
also
ach komm, ernsthaft
Ja klar, bis zum Schluss. Ich habe bis zum Schluss gedacht, lass noch 2 Leute ausfallen und das wird nochmal richtig, richtig eng. Also ich habe mir wirklich sehr lange große Sorgen gemacht, tatsächlich.
Das heißt, erst mit dem Auswärtssieg in Darmstadt, auf den kommen wir ja dann auch nochmal ausführlicher zu sprechen, da warst du dir dann sicher?
Ja, eigentlich schon. Vielleicht ein Spiel vorher. Ein Spiel vorher vielleicht, aber Das war schon eine ganz zähe Kiste und ich war sehr, sehr nervös, hat mir keiner geglaubt. Ich wurde verlacht, quasi. Aber ich war mir sehr lange sehr unsicher, ja.
Okay, ich meine, ich verstehe natürlich, dass man da als Fan anders drüber nachdenkt, aber du wusstest es doch besser als alle anderen. Also du warst ja von der Stärke von Heidenheim vielleicht nicht ganz so sehr überrascht. Vielleicht, dass es reicht, um in der ersten Liga mitzuhalten. Aber das, was man von Heidenheim gesehen hat, ich meine, wir gehen ja gleich dann die Saison so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Das war ja, wenn man sich mit Heidenheim beschäftigt hat, genau das, was man erwarten konnte.
Ich hatte auch nur eine Sorge. Und die Sorge war, dass uns Leute ausfallen. Also ich habe an sehr wenig Dingen gezweifelt, aber ich hatte bis zum Schluss die Sorge, dass nicht nur einer, sondern vielleicht 2 der Schlüsselspieler ausfallen für mehrere Spieltage und dass uns dann so richtig am Ende die Luft ausgeht. Und es waren ja auch ein paar knappe Dinger dabei. Und ich fand die letzten, also das letzte Spiel, okay, gegen Köln, ist die Frage, wie wertet man das, ne? Muss man natürlich. Ja, also wer war's? Die Kölner oder die Heidenheimer, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich habe schon die 3 Spiele zuvor, dachte ich schon, okay, es geht einigen ganz schön die Luft aus.
Ja, okay, also wir werden dann natürlich auch nochmal im Detail drüber sprechen, aber du deutest schon etwas an, eine Kategorie, in der Heidenheim Spitzenreiter ist, und zwar die eingesetzten Spieler. Niemand hat weniger Spieler eingesetzt als der FCH. Das ist schon wirklich irre. Mhm. 22 nur über die ganze Saison über. Leipzig und Leverkusen sind mit 24 dahinter und nur zum Vergleich, Eintracht Frankfurt hat 34 Spieler eingesetzt.
Wow.
Ja, also einfach nochmal.
Wow, okay.
Nochmal,
also wir haben wir gar nicht, ne?
Also. Darmstadt 32, Dortmund 32, Bayern 30, also. Aber da werden wir ja nochmal drauf kommen. Auch du hast 5 Aspekte mitgebracht, so wie alle unsere Gäste. Und dein erster macht eine Korrelation auf. Ganz langsam, lieber Max, so ein bisschen aufgezeichnet heute. Und zwar, der Saisonverlauf der ersten Liga soll mit dem Aufstiegsspiel in Regensburg zusammenhängen. Das musst du mir bitte erklären.
Da werden sich jetzt aber nicht furchtbar viele drüber freuen, wenn ich das nochmal erkläre. Denn ich kenne einige Hamburger, die ich sehr schätze. Und denen ich ein kleiner Dorn im Auge bin, zumindest von der Vereinszugehörigkeit her. Und dieses Aufstiegsspiel in Regensburg, ich glaube, wenn das so nicht gelaufen wäre, hätte es vielleicht der ganze Saisonverlauf einen anderen Verlauf genommen. Also in der zweiten Liga war es ja so, dass wir des Öfteren das Problem hatten, dass die Spiele hinten raus irgendwie ganz anders ausgingen, als sie angefangen hatten. Und am Ende dann noch das 2., 3. und 4. Gegentor fiel. Und dieses Regensburg-Spiel war so dieses, egal wie spät oder wie lang ein Spiel andauert, in der wievielten Minute wir sind, wie weit wir zurücklegen, wir packen das noch. Und ich glaube schon, dass du mit so einem Erlebnis, wenn du mit so einem Erlebnis aufsteigst, das bleibt genauso stecken, wie es bei den Dortmundern stecken blieb, wenn es nicht gereicht hat. Und was die Dortmunder vielleicht sehr gelähmt hat jetzt diese Saison, hat den Heidenheimern so ein bisschen dieses Durchhaltevermögen in den ersten Spielen gegeben, die ja wirklich nicht gut gelaufen sind, dass man gedacht hat, komm, nee, wir können das, wir packen das, das wird schon. Also dieser Glaube einfach, dass man es doch noch packt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, gerade mit Blick auf den Anfang der Saison. Also es ging los mit einem 0-2 in Wolfsburg und dann 2-0 Führung gegen die TSG Hoffenheim und dann noch mit 2-3 verloren. Da konnte man ja schon so ein bisschen Angst bekommen, dass das, was Heidenheim stark macht, nicht reichen würde in der ersten Liga. Wie wichtig war da dieses Auswärts-2-2 beim BVB? Da haben wir ja damals einen eigenen Schwerpunkt sogar drüber. Gutes Timing.
Ich denke, man muss beim ersten Spiel in Wolfsburg schon anfangen, was vielleicht viele schon vergessen haben. Dieses erste Spiel fand tatsächlich ohne Niklas Beste statt. Also der wurde Vater kurz davor, währenddessen, kurz danach, der war auf jeden Fall in Wolfsburg nicht dabei, der hat gefehlt. Und Marlon Busch, der da noch der etatmäßige Rechtsverteidiger war, hat sich relativ schnell verletzt in diesem Spiel, wurde dann von Omar Traoré ersetzt, der ja aus der Regionalliga kommt. Das vergessen auch sehr viele.
Er hat das auch vergessen machen.
Ja, oder? Also ja. Der Typ ist einfach unglaublich cool. Und das war schon. Und dann Kevin Müller patzt quasi in den ersten Minuten seiner ersten Bundesliga-Saison mit diesem eklatanten Fehler, der dann zum ersten Gegentor in der Bundesliga führt. Und das Spiel geht dann 0-2 verloren. Die zweite Hälfte war dann deutlich besser. Und wir waren, ich würde mal sagen, man war wirklich nahe dran. Mit ein bisschen mehr Glück fällt vielleicht auch noch das 1-2, das 2-2. Und das war schon, da hingen die Köpfe schon ganz schön. Als man von Wolfsburg wieder kam, da hat man schon so richtig eins auf den Deckel gekriegt, ne? Und dann die Hoffenheim-Geschichte. Böse. Sehr böse. Und Dortmund, denke ich, war dann, ja, alles wieder gut.
Aber da frage ich mich nämlich, man überlegt sich ja, also zumindest mir geht's so, wenn ich die Royal-Segmente aufzeichne, dann versuche ich mir zu überlegen, wie würde man vielleicht auch in 5 Jahren ein Buchkapitel über die Saison des besprochenen Vereins sprechen, weil das hilft einem so ein bisschen so rauszuziehen. Und jetzt hat ja Frank Schmidt ein Buch rausgebracht, was quasi in der Sommerpause rauskam, war schon länger geplant. Das war eben Zufall, dass da der Aufstieg begleitet wurde. Und der hat immer wieder in diesem Buch so Knackpunkte ausgemacht. Und ich habe mir jetzt schon die Frage gestellt im Nachhinein, war vielleicht die zweite Hälfte von Dortmund ganz, ganz wichtig für die gesamte Saison?
Auf jeden Fall.
Weil man da hat er ja alles auf im Prinzip den Zweitliga-Ansatz umgestellt. Hohes, aggressives Pressing, sehr viel Risiko. Und er hat ja auch gesagt, naja, hätten wir das 0-3 bekommen, dann hätten wir es wieder zurückgedreht. Aber wir hatten ja nichts mehr zu verlieren. Und das ist im Nachhinein mein Eindruck. In den ersten Spielen hatte man noch was zu verlieren. Das erste war das erste Bundesligaspiel überhaupt. Das andere war das erste Bundesliga-Heimspiel überhaupt. Und dann ab der zweiten Hälfte, 0-2 in Dortmund, da war es ja wirklich, also doof gesagt, fuck it, lass einfach machen. Und ich finde aber diese Haltung, die gab es dann viel häufiger ab dann zu sehen.
Dortmund war, gut, Wolfsburg, ich glaube, man hat sich was ausgerechnet. Man hat sich schon in den ersten beiden Spielen was ausgerechnet. Man hat gedacht, naja gut, Wolfsburg, okay, hätte schlimmer kommen können, hätte auch deutlich besser kommen können, aber Wolfsburg könnten wir vielleicht was holen. Hoffenheim zu Hause, heimstarke Hoffenheim kriegen wir, ne? Also ich glaube, man hat sich in diesen beiden ersten Spielen wirklich richtig was ausgerechnet. Und als dann die so fürchterlich in die Hose gingen, war das schon so ein Knackpunkt zu denken, boah, vielleicht haben wir uns doch übernommen. Kriegen wir es hin? Ist es nicht vielleicht? Ich meine, man hat es auch gemerkt, vor allem auch gegen Wolfsburg. Wenn du von der zweiten in die erste Liga kommst, da bist du nicht vorbereitet. Also wenn du noch nie erste Liga gespielt hast, dir erzählt jeder, das wird hart und das ist schnell und die sind gut und überhaupt. Ja, okay, aber du musst das fühlen. Und wenn du plötzlich fühlst, wie schnell die laufen, und du bist ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ein alter Mann, solltest du nicht sein auf dem Platz, ne?
Auch wenn sie hallo?
Also nicht, aber noch nicht im ersten Wolfsburg-Spiel. Ja, also das hat schon, der hat auch schon einen Ticken gebraucht, ne? Und als dann das erste Heimspiel kam, und das war ja schon ein Nackenschlag, wenn du dieses Spiel noch verlierst. Also selbst diese Stärke, von der du gedacht hast, die bringt uns weiter, erweist sich dann eben doch nicht als eine Stärke. Ich glaube, da war Dortmund wirklich der absolute Rettungsanker, dass das noch funktioniert hat, obwohl ja auch in diesem Spiel vieles nicht optimal lief. Ne? Also, ja, schiedsrichtertechnisch. Also da war natürlich, war
ja, stimmt, da hätte doch Haller mit Rot runter geschmissen werden müssen, aber weil er zwischendurch ausgewechselt war. Ja, ja, ich erinnere
mich. Und den einen Elfer, den du gekriegt hast, aber den anderen wieder nicht. Also das war schon echt eine herbe Nummer. Und auch da hatten wir ja das Problem, dass, dass Fürnbach nicht konnte und dass Teuerkauf den Linksverteidiger geben musste, ne? Und das hat er einfach so sensationell gemacht und hat auch eine Torvorlage. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding. Teuer kann das noch. Also zu sehen, dass ein mittlerweile 37-Jähriger in Dortmund in der Lage ist, da mitzuhalten und dieses Tempo mitzugehen, das waren natürlich schon Dinge, wo man sich gedacht hat, okay, ja, vielleicht ist doch alles gar nicht so furchtbar. Vielleicht kriegen wir das ja doch hin. Und dann fährst du natürlich, ja, da fährst du anders nach Hause. Und wenn du überlegst, was das für Spieler sind in dieser Mannschaft, also die waren noch nie in Dortmund, da war noch keiner im Westfalenstadion und dann laufen die da ein vor 80.000 und gehen dann mit einem Punkt nach Hause.
Also und hätten ja eigentlich sogar 3 bekommen müssen. Also diese Konter eigentlich, da in der Schlussphase, ja. Das war ja völlig irre. Da hat man vielleicht sogar noch ein bisschen gemerkt, dass Heidenheim noch nicht lange in dieser Liga ist. Da wäre ein etablierter Bundesligist vielleicht anders mit umgegangen. Aber das war das Interessante, dass es eben, dass man gesehen hat, für den Mut kann man belohnt werden und es kann vor allem reichen, in Anführungszeichen, nur ein bisschen aggressiver nach vorne zu spielen und ein bisschen mehr Druck auf den Gegner zu machen, hatte man vielleicht auch den richtigen davon. Und die Pointe des Ganzen ist ja, man war nur an einem Spieltag überhaupt auf einem Abstiegsplatz und das auch nur auf dem 16. Platz. Das war eben nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Und jetzt ab dem Dortmund-Spiel war natürlich nicht mehr abzusehen. Und jetzt hatte man quasi gesehen, also eine Sache hat funktioniert, nämlich mutig sein. Man muss nicht bei 0-2 eben die Säge streichen, sondern man kann doch versuchen und kann dafür belohnt werden. Und dann kam jetzt, glaube ich, noch eine zweite Sache dazu, die funktioniert hat, denn dann haben auch die Heimspiele funktioniert. Ich finde das sehr interessant, dass die ersten Punkte, die Heidenheim geholt hat, die kommen jetzt alle nach diesem Auswärtspunkt in Dortmund, kommen die alle zu Hause. Sieg gegen Werder, Sieg gegen Union, Sieg gegen den VfB, Unentschieden gegen Bochum, Sieg gegen Darmstadt und erst dann gegen Mainz 05, und da sind wir jetzt irgendwie Spieltag 13 oder sowas, gab es zum ersten Mal wieder auswärts was. Und das war da ja auch was, was man vor der Saison gedacht hatte, also wenn was gehen kann für Heidenheim, dann über die Heimspiele. Also welche Rolle haben die dann jetzt dann im weiteren Verlauf gespielt, deiner Meinung nach?
Erkläre Heimspiele. Ist das bei irgendeiner Mannschaft anders? Ich glaube, das ist ein Phänomen, das ich so gar nicht beschreiben kann. Ich glaube, da müsstest du jetzt vielleicht die Kölner fragen oder vielleicht auch die Stuttgarter fragen, wie sich das anfühlt, in Heidenheim zu spielen oder auch die Bayern, haha.
Stuttgart ist Zweiter der Auswärtstabelle.
Hallo?
Also, ja, wo haben sie nicht gewonnen? In Heidenheim. Das ist einfach, das war die, sie haben öfter verloren, aber irre.
Ich kann es dir tatsächlich nicht erklären, aber es ist so dieses sich im Kopf nicht beschränken tatsächlich und vor allem auch nach diesem Dortmund-Spiel zu sehen, naja, es geht was. Also ich glaube, die haben wirklich so an sich geglaubt und hatten dann natürlich im eigenen kleinen Stadion, ich weiß nicht, warst du schon mal im Albstadion?
Nee, leider noch nicht.
Warst du nicht? Da hat der Wolffuß was voraus. Also ich glaube, diese Enge, ne? Also es ist einfach sehr eng. Du bist wahnsinnig nah dran. Die Leute sind nah dran. Das ist so ein großes Zuhausegefühl. So merkwürdig sich das jetzt vielleicht anhört. Aber ich glaube, die fühlen sich in diesem Stadion derart zu Hause und so sicher und sind da so selbstbewusst und gehen da mit so einer Entschlossenheit tatsächlich rein und sind sich sehr sicher, auch jeden schlagen zu können, ja.
Und kann man dann vielleicht auch sagen, dass dann dieser Heimsieg zu Hause gegen Werder, der zwischendurch ja auch nochmal kurz wackelig wurde, also wieder 2-0 Führung hergegeben, aber dann gewonnen, also anders als die Bayern, die auch mal gerne eine 2-0 Führung hergeben, hat man immerhin das Spiel noch ziehen können. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das auch das erste, in dem Dingschi und Beste so richtig gut aufgespielt haben. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie hat man dann gegen Union gewonnen? Das war dieser wunderschöne Freistoß von Jan-Niklas Beste. Also ist das jetzt dann quasi der zweite Faktor, der dazu kam, dass die dann ihr Potenzial auf den Platz gebracht haben?
Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ich glaube, dass vor allem Ehren Dingschi, den ja wirklich gut, Jan-Niklas Beste, denke ich, hatten auch nicht so viele auf dem Zettel. So ehrlich muss man schon sein, ne? Also ich finde es immer so witzig, wenn du jetzt irgendwelche Analysen, dann heißt immer, ja gut, die haben ja auch Beste und Dingschi. Ja, okay, ja, das stimmt ja schon, aber na, wer hatte die denn vorher auf dem Zettel? Kein Mensch. Und ich glaube auch, dass dieses, diese Atmosphäre, die da herrscht und dieses Normale, auch ein ganz fürchterliches Wort, aber die sind da so in Ruhe gelassen. Ne? Da, auch wenn niemand denkt, dass das nach wenig Druck, also Frank Schmidt und wenig Druck, passt ja auch nicht so wirklich zusammen. Aber ich glaube, das ist es tatsächlich. Du hast in Heidenheim sehr wenig Druck. Du darfst Fehler machen. Niemand ist dir in irgendeiner Form, ich glaube, kein Spieler auf dem Platz hat Angst davor, einen Fehler zu machen. Das, solange du das mit Leidenschaft angehst und mit Mut angehst und immer was versuchst, kannst du so viele Fehler machen, wie du möchtest. Da wird dir niemand böse sein. Und das gibt unglaublich viel Sicherheit, es wirklich dann auch zu versuchen. Komme ich wieder zu den Dortmundern, ne? Diese Angst, diesen Fehler zu machen. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Fehler mache? Und ich glaube, in der Heidenheimer Mannschaft gibt es das tatsächlich nicht. Angst vor Fehlern.
Ja, glaube ich auch. In der Retrospektive konnte man das auch dann sehen. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, dass es dann eine Phase gibt, wo Heidenheim vielleicht so ein bisschen eingenordet wird, in Anführungszeichen. Also ja, einfach nicht so gute Ergebnisse einfangen kann. Da gab es ein 0-2 in Frankfurt. Es gab ein 2-5 zu Hause gegen Augsburg. Das war das erste Spiel von Jes Torup. Wieder nach 2-0-Führung, also wieder in der 2-0-Führung verspielt. Was ist denn das mit den 2-0-Führungen in Heidenheim? Und dann dieser Doubleheader gegen Gladbach. Erst im Pokal, erst in der Liga auswärts und dann im Pokal auswärts. Und mein Eindruck war, dass es zwar niemand gesagt hat, wir wollen hier unbedingt ins Achtelfinale kommen, aber dass das schon eigentlich das Ziel war und dass deswegen die Enttäuschung groß war, dass man in beiden Spielen, also wenn ich mich richtig erinnere, ja auch relativ klar eigentlich verloren hat.
Ich glaube, die Bundesliga-Partie war ein 1-2, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich glaube, die war gar nicht so schlimm, war das Pokalspiel 2 oder 3 Tage danach. Also, und das war nicht nur wegen dem Ergebnis schlimm, sondern man hat sich abschlachten lassen. Also da ging einfach gar nichts. Das war.
Also es war ein 1-3 für alle Hörerinnen und Hörer. Also es war jetzt auch
ja,
so.
Ja. Also es war einfach, und das war auch das Problem und das war auch so dieser Knackpunkt und das war ja dann auch der Wechsel in der Defensive am Ende. Mhm. Dieser komplett einmal durchgetauscht und das war dann ja auch das letzte Startelf-Spiel von Tim Siersleben. Das war wirklich der Knackpunkt und ich glaube, da habe auch ich gedacht, oh, das wird ganz furchtbar. Und ab da ist man wieder aufgestanden. Also es war wieder dieses, nee, wir können es doch und wir stehen wieder auf und wir müssen was umstellen, wir müssen was anders machen. Und das hat er gemacht. Also er hat, denke ich, relativ mutig dann auf Beni Gimber gesetzt, der ja sehr lange gar keine Rolle gespielt hat. Also der ja auch in den Vorbereitungsspielen, ich habe ein paar gesehen und so wirklich funktioniert hat es eigentlich nicht. Also der hat schon relativ lange gebraucht, bis er sich in irgendeiner Form eingegroovt hat in Heidenheim. Und ich habe mir dann schon, ich wusste gar nicht, wo soll er denn? Also ich habe mir dann überlegt, wird der jetzt Backup in Verteidigung oder ist das jetzt Melonis Backup? Oder wofür genau ist denn der gute Mann jetzt da? Und der hat seine Chance genutzt und macht es ja seitdem wirklich, finde ich, sehr gut tatsächlich und hat ja, wie die anderen eigentlich auch, unglaublich viel dazugelernt in relativ kurzer Zeit. Das ist sicherlich ein weiterer Grund, warum er die Klasse gehalten hat in der Form, dass alle, vom Staff bis zu den Spielern, alle wirklich dazugelernt haben, jedes Spiel. Also man hat nicht, wir ziehen unseren Stiefel durch, sondern du hast in jedem Spiel gemerkt, die haben sich Gedanken gemacht. Natürlich sollte sich jeder Trainer Gedanken machen, was passiert im nächsten Spiel. Aber es war immer, man hat sich immer darauf eingestellt. Ne? Man hat immer geguckt, wer kommt, wo sind die Stärken? Wen laufen wir an? Wie machen wir dieses und jenes? Und man hat in jedem Spiel dazugelernt.
Ja. Und gleichzeitig hat man es aber trotzdem geschafft, seinen Spielstil zu etablieren. Also bei Heidenheim gibt es ja schon so ein paar Grundkonstanten, die immer gleich sind. Also, dass man das Spielfeld sehr lang macht, die Räume werden dadurch vermeintlich sehr groß. Trotzdem ist Heidenheim sehr gut im Pressing, hat sehr, sehr viele hohe Ballgewinne. Also ich glaube, Tim Kleindienst ist auch der Spieler ligaweit mit den meisten hohen Ballgewinnen. Jan-Niklas Beste hat die meisten gewonnenen Tacklings im Angriffsdrittel. Also sprich, man wird vorne attackiert und trotzdem steht aber die hintere Reihe von Heidenheim so tief, dass man kaum einen Ball drüber spielen kann, der hinter die Kette kommt. Und dann gibt es zwar eigentlich riesige Räume in der Mitte, aber da sind die Teams nicht so gut reingekommen. Was halt zum Teil mit Heidenheim zu tun hat. Also Maloney ist halt da zum Beispiel ein Arbeitstier. Der ist halt immer schon da, wenn der Pass gespielt hätte werden können. Und dann wird genau deswegen der Pass nicht mal gespielt. Und das Zweite ist aber, glaube ich, dass es schon eine Zeit gedauert hat, bei einigen Bundesligisten sich darauf einzustellen. Also das, was du vorhin schon mal so angedeutet hast, dass Heidenheim doch eine Unbekannte war und man muss das alles, man muss, glaube ich, mal ein Spiel gegen Heidenheim gespielt haben. So wie Heidenheim in der ersten Liga ankommen musste, um zu spüren, so fühlt sich erste Liga an. Ich glaube, so mussten auch manchmal gegen Heidenheim spielen, um zu wissen, so fühlt sich's an, gegen Heidenheim zu spielen. Und das ist ja sogar dem VfB Stuttgart passiert, mit eben diesem Heimspiel aus Heidenheimer Sicht, was zum 2:0 wurde. Und was ja vielleicht im Nachhinein dann, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber vielleicht das zweite Knackpunktspiel war. Erst dieses 2:2 in Dortmund, erster Punkt, und man sieht, es geht ja, auch wenn wir was riskieren. Und dann direkt nach diesem Ausscheiden im DFB-Pokal drei ganz wichtige Punkte und Stuttgart war damals schon Dritter, also die hatten ja einen super Saisonstart. Und dann beginnt jetzt die richtig, richtig gute Phase eigentlich bei Heidenheim. Also war es der Schlüssel, so ein bisschen, oder?
Das Stuttgart-Spiel? Ich glaube, dass es gar keine Rolle mehr gespielt hat, tatsächlich. Dieser Punkt in Dortmund, der war ein Knackpunkt. Das war dieses Signal, wir verlieren, also es ist sehr schwer, uns zu schlagen. Also wir können jeden schlagen, ist eine Sache, aber dieses, es ist sehr schwer, uns zu schlagen, ist einfach das andere. Und ich glaube, da war man sich dann sehr sicher, dass es wirklich sehr schwer ist, die Heidenheimer zu schlagen. Und ich glaube, dass es egal war, ob das jetzt Stuttgart war oder da hätte auch jede andere Mannschaft kommen können. Es war einfach dieses, man bekam dieses Bewusstsein, es ist doch nicht so einfach, uns zu schlagen. Und was ich total spannend fand jetzt am Ende der Saison bei den vielen Interviews, fast jeder Spieler im Interview hat erwähnt, naja, es haben uns ja alle als Absteiger gesehen. Es haben ja alle gedacht, wir steigen sang- und klanglos oder ab. Und
warum hören die denn keinen Rasenfunk, Petra? Was ist denn da los? Ja,
das frage ich mich auch, warum die keinen Rasenfunk hören. Aber du hast richtig gemerkt, das hat gesessen. Also das hat bei denen wirklich, das hat was mit denen gemacht. Ich glaube, ich habe sechs Interviews gehört und sechs haben es gesagt. Jeder in seinen Worten und ein bisschen anders, aber jeder hat nochmal darauf hingewiesen. Naja, was hat der Niklas Beste gesagt? Schöne Grüße, Leute. Ne? Also das hat schon was mit denen gemacht. Und dieses Dortmund-Spiel war dann eben dieser Punkt, nee, eben nicht. Ne? Und wir haben doch eine Chance. Und ich glaube, da war es wirklich egal, ob das Stuttgart war oder nicht. Und du hast natürlich recht. Die mussten sich dran gewöhnen, gegen Heidenheim zu spielen. Und ich würde jetzt auch keinem unterstellen, dass ein Heidenheim aus dem Bus steigt und denkt, naja, die klatschen wir jetzt weg. Sicherlich nicht. Aber unterschwellig denke ich schon, dass es ein Unterschied ist, wenn du aus deinem Mannschaftsbus steigst, wenn du vom Flieger kommst, wenn du entsprechend deine Millionen auf dem Konto hast und kommst dann in Heidenheim in dieses kleine Stadion und die Leute stehen direkt neben dir am Zaun und winken dir fröhlich zu und du kommst auf diesen, natürlich ist das Feld perfekte Maße, aber du bist halt unglaublich nahe dran und das macht was mit den Leuten. Also die laufen da drauf und denken sich, ja, okay, hallo Ostalb, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann fehlt vielleicht am Ende doch dieses 1% oder diese 2% und dann funktioniert es halt nicht. Wird interessant, ob das nächstes Jahr noch genauso ist.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich glaube, dass halt viele Teams es gar nicht gewöhnt sind, in der Favoritenrolle zu sein. Und das meine ich auch manchmal, Teams angesehen zu haben, weil Bayern, Dortmund, Leverkusen, die kennen das, dass die, egal wo sie hinfahren, eigentlich müssten sie zumindest nicht verlieren. Aber bei Heidenheim war es ja so, dass die Erwartungshaltung der anderen war, dass da auch ein VfL Bochum, auch ein erster FC Köln, ich meine gut, die hatten jetzt natürlich ein ganz besonderes Auswärtsspiel, das kann man vielleicht nicht mehr zählen lassen, aber die waren alle in der Situation, ja macht mal, ihr müsstet ja eigentlich hier gewinnen können und das hat Heidenheim, glaube ich, auch ganz gut in die Karten gespielt, weil es halt sehr unangenehm ist, gegen Heidenheim zu spielen. Also es hat eine sehr laufstarke Mannschaft, das wussten wir ja auch alle schon, aber es ist trotzdem nochmal interessant zu sehen. Also unter den besten Sprintern mit den meisten Sprints in dieser Liga liegen Kleindienst und Beste auf Platz 1 und 2. Dann kommt Jeremy Frimpong und auf Platz 4 kommt dann schon Erin Dingschi. Also die vorderen drei, die dir richtig auf den Nerv gehen, die laufen und laufen und laufen und sie tun das sehr schnell und Tim Kleindienst fault dich auch noch. Tim Kleindienst hat 86 Fouls gehabt, das alles stand 33. Spieltag, weil ich musste die Statistikrecherche schon letzte Woche machen. Er hat 86 Fouls gehabt, die meisten der Liga, auf Platz 2 kommt Barrero, der hat 30 Fouls weniger. Also, und Tim Kleindienst nur 5 gelbe Karten, also da muss man auch sagen, ja.
Da möchte ich jetzt nochmal drauf hinweisen, also das würde ich gerne nochmal wiederholen, wie viele gelbe Karten hat er denn, ne? Also okay.
Ja gut, das liegt aber auch daran, dass deutsche Schiedsrichter immer sehr genau hingucken, wo ein Foul passiert, und es kann ja nicht gelb geben, wenn es in der gegnerischen Hälfte ist.
Das liegt aber auch an extrem in seiner Spielweise, weil er einfach mit, ich weiß nicht, ist er 1,95 groß oder 1,97, ich weiß es nicht, aber Tim Kleindienst hat einen Bewegungsablauf, den würde ich mal freundlich mit wuchtig bezeichnen. Also der nimmt seine knapp 2 Meter und wirft die in Mann und Maus und Gegner, leider nicht in den Maulwurf, aber zumindest in allem, was sich auf 2 Beinen bewegt, und mit einer Wucht und mit einer Vehemenz. Ich würde nicht mal sagen, dass der jetzt hergeht und bewusst die Leute irgendwie um, aber er kann gar nicht anders. Und er verteidigt quasi schon im gegnerischen Strafraum, beginnt er schon zu verteidigen und schmeißt sich in alles rein. Das ist einfach seine Spielweise. Und das ist einer dieser Spieler, den hast du sehr, sehr gerne in deiner Mannschaft. Aber du spielst wirklich nicht gerne gegen ihn, ganz klar.
Aber absolut. Und dann ist es eben interessant, dass Heidenheim noch so Spezialfähigkeiten hat. Also Heidenheim ist sehr laufstark, Heidenheim macht das Spiel sehr, sehr lange. Und dann gibt es noch so 2 Disziplinen, in denen Heidenheim sehr gut ist. Man ist eine sehr gute Kontermannschaft, beste Kontermannschaft, gemeinsam mit Leverkusen und Leipzig. 9 Tore nach Kontern, wie gesagt, alles Stand 33. Spieltag. Und man hat die 2 meisten Tore nach Standardsituationen.
Ja, gut, okay.
Ja, klar, jetzt im Nachhinein überrascht uns nicht, überrascht mich jetzt auch nicht, Petra, aber das muss man schon nochmal hervorheben. Also deswegen, Heidenheim hat ja insgesamt 50 Tore erzielt.
Hammer, oder?
Ja, das muss man sich wirklich nochmal überlegen. Als Aufsteiger schießt du 50 Tore und du kassierst mit 55 gar nicht so viel mehr. Köln steigt ab mit 28 Toren, Darmstadt steigt ab mit 30 Toren, Union ist irgendwie mit 33 noch drin geblieben. Selbst Mainz 05, was irgendwann richtig Spaß gemacht hat, hat es nur auf 39 Tore geschafft. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz, und das kommt halt auch daher, dass man halt nicht nur aus dem laufenden Spiel heraus, sondern vor allem aus Umschaltsituationen, aus Standardsituationen immer wieder ist man da zu Toren gekommen und hat sich so auch in Spiele regelmäßig zurückgeholt. Ich meine, das Auswärtsspiel in München, man liegt 0-2 hinten und natürlich gleicht man zum 2-2 aus, und die Bayern können im Nachhinein froh sein, dass sie das Spiel wenigstens noch gewonnen haben. Das Hinspiel
war sehr ärgerlich, ja. Mhm.
Ja, na gut, man konnte sich ja revanchieren dann in der Rückrunde. Da hat
das
man
war wieder sehr schön, ja.
Aber das ist eben das Erstaunliche, und ich meine, wir haben vor der Saison alle drüber geredet, wie wird das klappen mit Team Kleindienst. Ich weiß auch, dass auch Pieringer da noch eine größere Rolle gespielt hat in den Überlegungen, aber letztlich war die Antwort: Beste, Dingschi, Kleindienst, die 3 machen im Grunde alles. Sie verteidigen gegen den Ball, sie machen die Umschaltsituation miteinander. Ich meine, wie oft haben Kleindienst und Beste quasi die Konter alleine ausgespielt?
Und das gleiche Tor geschossen?
Ja, oder das gleiche
Tor. Identisch?
Ja, das stimmt. Das ist echt verrückt. Also, dass die Bayern auch noch, also das hat ja Thomas Tuchel richtig auf die Palme getrieben, und zwar auch zu Recht. Dass dieses Tor, was schon 3-mal so gefallen ist, gegen Bayern dann nochmal fällt, und er hat ganz sicher vorher gesagt, Leute, bitte in Umschaltsituationen, er geht immer auf den 2. Pfosten. Naja, war egal. Aber die 3 haben quasi alleine schon ganz viel gemacht, und dann waren ja aber dahinter genügend, die dem Ganzen eine Stabilität gegeben haben. Denn natürlich hat jetzt Heidenheim nicht in jeder Phase des Spiels mit wehenden Fahnen nach vorne gespielt, aber man hatte sehr stabile Ergebnisse. Man hatte dann eine Phase, wo man, ich glaube, 7 Pflichtspiele am Stück ohne Niederlage gespielt hat. Und die Niederlagen, wenn man jetzt da im Nachhinein drauf guckt, dann sind die meisten davon nicht so dramatisch, weil gegen Bayern kann man verlieren, gegen Leipzig kann man verlieren, das ist gleich 2-mal passiert, gegen Leverkusen hat man 2-mal verloren, das ist auch noch anderen passiert, habe ich gerüchteweise gehört in dieser Saison. Und dann, was ein bisschen wehtut im Nachhinein natürlich, sind die 2 Niederlagen gegen Augsburg und dann das Maulwurfspiel, also man hat auch 2-mal gegen Eintracht Frankfurt verloren.
Einmal gegen Frankfurt und 1-mal gegen den Maulwurf.
Ja, genau. Aber das zeigt ja, wie unheimlich stabil Heidenheim war. Und das obwohl, und da kommen wir ja dann vielleicht mal langsam zum 2. Aspekt, obwohl man einen so dünnen Kader hat.
Obwohl oder weil, ja. Also ich habe mir nochmal meinen ersten Forumsbeitrag tatsächlich vor der Saison durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, schauen wir mal. Und gut, panisch wäre übertrieben, aber sonderlich überzeugt war ich eigentlich.
Skeptisch warst du schon, ja.
Ja, aber ich denke auch zu Recht. Also ich habe immer, am Anfang dachte ich immer, okay, jetzt holen wir bestimmt noch einen in der Defensive. Wir holen jetzt noch mindestens einen in der Defensive, und irgendwann, wir holen keinen mehr in der Defensive. Und man muss auch wissen, dass zum Beispiel Patrick Mainka sich ja noch kurz vorher hat operieren lassen in der Pause, ne, weil er relativ lange schon mit Kniebeschwerden gespielt hat und hat dann nicht mal die komplette Vorbereitung mitgemacht. Also Und das hast du, finde ich, am Anfang auch ein bisschen angemerkt. Er hat eine Weile gebraucht, bis er so richtig reingekommen ist. Und hat ja seitdem, der hat ja keine einzige Spielminute mehr verpasst und wurde auch jedes Spiel stabiler. Bene Gimba hat sich unheimlich gut reingefunden, ganz klar, aber das war's dann. Ne? Dann hast du plötzlich nur noch zwei oder drei Innenverteidiger, dann unsere Außenverteidiger, drei an der Zahl, hurra. Und gut, Norman Teuerkauf, der Defensiv-Allrounder, den du wirklich überall, der überall gespielt hat, links, rechts, Mitte, also den konntest du auch überall hinstellen, aber das war halt so, es durfte nichts passieren einfach. Und wir hatten ja eine Situation, Traoré gesperrt, Marmon Busch verletzt und dann gehst du halt auf dem Zahnfleisch. Und Meloni, von dem ich extrem viel halte, du hast jedes Spiel, also es waren 5 Spiele diese Saison, in denen er nicht auf dem Platz war und du hast bei jedem Spiel gemerkt. Also der ist für mich ein so wichtiger Faktor oder seine Position oder die Art und Weise, wie er seine Position spielt. Vielleicht sollte man das so nennen, in der Hoffnung, dass man da entsprechenden Ersatz findet, sollte er den Verein verlassen. Da waren einfach Leute drin, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn die ausfallen, du kompensierst vielleicht mal einen für ein Spiel oder zwei Spiele, aber was machst du, wenn du zwei gleichzeitig verlierst? Also ich möchte dann nur an Thorsten Lieberknecht und seine Darmstädter erinnern, die es ja echt hart getroffen hat, schon von Anfang an, ob das jetzt Verletzungen oder rote Karten waren, das hätte dieser Kader nicht gepackt. Also wie hätte man das, es war ja nicht mal jemand da, mit dem du hättest auffüllen können. Also das hätte echt nicht funktioniert. Und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht bis zum Schluss. Ich hatte auch, was das Tor betrifft, tatsächlich, da habe ich mir dann auch gedacht, naja, was passiert, wenn mit Kevin Müller irgendwas passiert? Ich kann zum Beispiel unsere beiden jungen Torhüter überhaupt nicht einschätzen, weil ich die noch nie wirklich richtig habe spielen sehen. Da kann ich wirklich gar nichts dazu sagen. Vitus Eicher ist schon sehr lange im Verein, total netter Typ, also und sehr zuverlässig, aber ja, also Kevin Müller hat einfach auch ganz oft einen Punkt festgehalten. Ne? Du hast so 5, 6 Leute in dieser Mannschaft gehabt, von denen ich mir gedacht habe, wenn die ausfallen, die kriegen wir nicht ersetzt. Und dann geht's dahin.
Und warum glaubst du, ist man dieses Risiko eingegangen?
Gute Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, die Situation vor einem Jahr war eine ganz andere wie jetzt. Du bist auf der Ostalb. Du hast schöne Natur. Du hast viel Wald, du hast viel Winter und viel Herbst und überhaupt. Und sonst hast du eigentlich nichts. Ich denke, die stehen nicht Schlange. Du musst nicht einfach nur dein Fähnchen raushängen und sagen, hallo hier Heidenheim, wer möchte bitte als Nächster und kommt doch gerne und wir zahlen auch 3,50 Euro und der Kaffee ist okay, der wird von Marc Schnaderer persönlich geröstet. Also es wird euch gefallen hier. Das funktioniert nicht. Ich denke, dass Heidenheim vor dieser Saison tatsächlich schon Probleme hatte, die richtigen Spieler zu finden, sage ich jetzt mal. Spieler zu finden, ja, okay, aber eben nicht die Spieler, die man haben wollte. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, okay, entweder jemand passt zu 100% oder wir lassen es und wir ziehen das durch. Und dann kam ja nochmal die Situation in der Winterpause, als ich dann auch dachte, aber jetzt, ne? Also jetzt machen das alle und jetzt machen wir das auch und jetzt verpflichten wir Defensive in Reihen und Scharen und sie kommen aus allen Ecken und man verpflichtete insgesamt 0. Und dann sagt Frank Schmidt noch in irgendeiner Breite, ich liebe meine Mannschaft, ich brauche niemanden mehr. Und dann dachte ich mir, herzlichen Glückwunsch, dann hoffen wir mal, dass es gut geht, ne? Und am Ende ist es eben fast nicht gut gegangen. Und diese Sorge hat mich tatsächlich komplett über die ganze Saison begleitet. In jedem Spiel dachte ich, pass auf deinen Knöchel auf, verdreh dir bitte nicht das Knie, nimm den Ellenbogen aus dem Mann. Also ich war quasi immer mit der Rotkreuzdecke, saß ich immer am Spielfeldrand, um quasi irgendwie, ja, die Angst war immer da, tatsächlich.
Aber ist denn das was du aus der zweiten Liga schon kanntest? Also hat Heidenheim eben diese Kadergröße normalerweise auch schon bisher gehabt?
Ja, also es war die Kadergröße, ich bin mir nicht mal so sicher, ob es die Kadergröße ist oder ob es nur die eingesetzten Spieler sind. Der Kader war gar nicht so winzig, der war sicherlich von der Mannstärke her nicht kleiner wie die anderen Zweitligisten, aber gespielt haben trotzdem eigentlich immer nur die gleichen 14, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schon, ich glaube, das ist schon was Frank Schmidt-Spezifisches. dass er sich schon sehr festlegt auf seine ersten 12, ersten 13. Und die machen dann auch jedes Spiel. Ich kann nicht beurteilen, liegt es jetzt daran, dass er das so haben möchte und dass einfach dieses, ich spiele immer mit meiner eingespielten Mannschaft, die Abläufe passen und das ist unsere Stärke, oder ob er es den anderen, die in der zweiten Reihe stehen, nicht zutraut. Schwer zu sagen.
Ja, naja, ich meine, wenn man das öfter so hat, also letztes Jahr in der zweiten Ligasaison war der Kader auch bei 28 Spielern, das ist quasi gleich wie jetzt in der Saison davor, okay, 31, da sind wir schon ein bisschen höher, aber halt zum Vergleich, Schalke, Werder, Hamburg, die hatten 39, 37, 35, also es ist immer noch ein deutlicher Unterschied. Es scheint mir schon so ein Prinzip zu sein, was vielleicht auch gar nicht so sehr damit zusammenhängt, dass man nicht Spieler nicht erklären will, dass man nicht spielt. Ich hatte den Eindruck, bei allem, was ich jetzt von Frank Schmidt gehört habe, in Pressekonferenzen und sein Buch habe ich ja gelesen und habe ihn auch hier auf einer Lesung in München gesehen, ich hatte das Gefühl, dass er jemand ist, der es auch sehr gerne hat, Spielern zu sagen, du bist voll mein Spieler. Also wenn du das und das und das machst, dann wirst du bei mir spielen. Mhm. Und dass er sich vielleicht da auch gar nicht selbst unterwandern wollte, indem er eben noch 7 andere hat und dann musst du hin und wieder mal jemanden reinwerfen, sondern dass das vielleicht auch Teil dieses Auswahlprozesses ist. Wenn du die Hürde genommen hast, wirst du verpflichtet vom 1. FC Heidenheim, haben die einen guten Eindruck von dir. Und wenn du es dann im Training zeigst, dann geht er hin und sagt, so, das ist jetzt deine Aufgabe, die kannst du machen. Und die Spieler danken es ihm ja auch auf eine Art.
Nee, ich glaube nicht. Ich denke, wenn du die Hürde genommen hast und hast unterschrieben und gehst zu ihm ins Training, dann bist du sein Spieler. Mhm. Und wenn du dann vielleicht nicht so funktionierst, wie er das gerne hätte, dann bleibst du sein Spieler. Und auch man merkt auch, dass das Verhältnis zu den Spielern auf der Bank ist ein sehr, sehr herzliches Verhältnis. Und du hast in jeder Länderspielpause gab es Testspiele. In jedem Testspiel haben alle die gespielt, die es in den Spielen vorher nicht in Kader oder nicht in die erste Elf geschafft haben. Und die Spiele waren nicht gut. Die waren tatsächlich nicht gut. Und es war auch nach jedem Spiel so, dass es ein Interview gab und dass Frank Schmidt meinte, nee, er war enttäuscht, er hat sich mehr erwartet und er hat eigentlich gedacht, da ist einfach jetzt die Intention da, sich in die Mannschaft zu spielen, zu zeigen, was man kann, und ihm war das zu wenig. Und ich glaube wirklich, dass es genau der Punkt ist. Er braucht auch lange, oder du kannst auch sehr lange bei ihm spielen, auch wenn es vielleicht nicht sonderlich funktioniert. Ich mag nicht irgendwie negativ über Spieler sprechen. Also das finde ich, das ist nicht mein Ding und das würde ich nie machen. Aber wenn du einen Spieler auf dem Platz gehabt hast, der sich schwer getan hat, dann schaut er relativ lange zu. Also es gibt noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Und es dauert relativ lange, bis er einen Spieler, der eigentlich im Stamm war, rausnimmt. Also er hat schon eine sehr große Loyalität seinen Spielern gegenüber. Und Thema von vorhin mit, er verzeiht Fehler. Und er hat dieses Verhältnis auch zu den anderen Spielern, glaube ich, die eben nicht im Kader sind oder die nicht auf dem Platz stehen. Was vielleicht auch an dieser klaren Kommunikation liegt, die vielleicht auch nicht jedem liegt. Also das ist keine Dutzi-Dutzi-Nummer. Also es ist sicherlich nicht so, dass Frank Schmidt morgen sagt, jetzt nehmen wir uns alle eine Tasse Tee und machen einen Stuhlkreis. Und wie fühlst du dich heute? Hast du gut geschlafen? Und was kann ich tun, damit du dich besser fühlst? Das wird er nie machen. Also das ist immer er ist ein sehr kerniger Mensch. Und er ist das auch verbal sehr kernig. Und das musst du abkönnen. Das ist diese typische, nennt man es raue Herzlichkeit. Wobei das mit der Herzlichkeit, das suche ich noch, aber das ist schon sehr vehement und damit musst du schon klarkommen tatsächlich. Mhm. Aber der spricht mit jedem so. Also der spricht so mit seinem Torhüter und der spricht auch so mit Spieler Nummer 21. Das ist einfach seine Art.
Jetzt nehmen wir natürlich noch vor dem DFB-Pokalfinale auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob der 8. Platz, den Heidenheim erreicht hat, ob der für die Qualifikation zur Europa Conference League
oder ob es einen Kantersieg von Kaiserslautern gibt.
Oder ob es einen Kantersieg, es würde auch ein knapper Sieg oder ein Sieg im Elfmeterschießen reichen. Aber ich meine, da könnten wir jetzt beide nur spekulieren, ob man dann den Kader nicht doch größer machen würde. Was sind denn deine Gedanken dazu, dass sich Heidenheim jetzt dann tatsächlich against all odds am letzten Spieltag noch auf diesen 8. Platz vorgeschoben hat, übers bessere Torverhältnis?
Also um nochmal auf die Kadervergrößerung erstmal zu kommen, der Kader wird größer werden. Also das war schon vor diesem achten Platz klar. Man hat schon recht früh relativ viele Spieler verpflichtet. Und ich bin mir sehr sicher, ich vermute, dass es einige Leute im Verein gibt, einige Menschen im Verein gibt, die jetzt auch denken, ist nochmal gut gegangen. Also vielleicht sollten wir nicht nochmal diese scharfe Kante oder diese Kante fahren. Ich denke, der Kader wird definitiv vergrößert, egal ob der achte Platz jetzt reicht für Europa oder nicht. Meine Gedanken zu Europa. Also bis zur 80. Minute gestern dachte ich, irgendeiner wird doch noch ein Tor schießen. Also ich wollte das Spiel gewinnen, ist ja klar. Ne? Natürlich möchte man das Spiel gewinnen, wer möchte das nicht? Und ich war auch, mir haben die Kölner natürlich ein Stück weit leid getan, aber natürlich nimmst du den Punkt mit und du nimmst die Tore mit. Aber ich dachte mir, naja, Bremen könnte ja, oder Freiburg, ne? Freiburg könnte doch. Und dann wird man ehrenvoller Neunter und die Welt ist rosarot und alles ist gut. Nein, es hat nicht funktioniert. Ehren Dingci hat vielleicht eine Sekunde zu spät drüber nachgedacht, wer wo wann spielt, nächste und was das bedeuten könnte für die Vereine. Und jetzt denke ich mir, naja gut, jetzt müssen wir, es geht ja gar nicht, dass du dich nicht freust. Vorher ist es okay zu sagen, nee, mir wäre es eigentlich lieber, wir lassen das aus, braucht kein Mensch. Also wie willst du das gebacken kriegen? Von der Zeit her, wobei ich glaube, das ist jetzt mittlerweile anders, also die Sommerpause bleibt trotzdem gleich lang. Und jetzt denke ich mir, ja geil, also was auch immer passiert, du musst es mitnehmen. Und wenn du dann gesehen hast, wie die sich gefreut haben, also wie wirklich jeder einzelne Spieler total happy darüber war und was das für die bedeutet, wo die alle herkommen. Also ich denke, das ist immer wieder das Gleiche, ne? Wo kommen sie denn alle her? Und jetzt spielen die halt nächstes Jahr Europa und europäisch und das ist, ich glaube, das ist Mehrwert. Das ist mehr wert als jetzt die Angst, dass es schief gehen könnte.
Ja, vor allem, weil du an diesem letzten Spieltag auch nochmal gesehen hast, welche Entwicklung Heidenheim genommen hat. Ja. Ich meine, es war natürlich ein großer Kontrast, weil Köln auch wirklich gespielt hat wie ein Zweitligateam, das muss man sagen. Aber wir haben ja alle schon, als der Spielplan rauskam, konnte man schon drauf gucken und sagen, Mensch, dieses Heimspiel gegen Köln, das könnte noch wichtig werden. Halt, man dachte gegen den Abstieg.
Andersrum, ne? Genau. Womöglich.
Und jetzt war der Abstieg schon lange gar kein Thema mehr, Klassenerhalt war fix und dann spielst du aber auch dieses Spiel und bist individuell, taktisch, von der Einstellung her, vom Gruppentaktischen her, also in allen Belangen so klar besser, dass ja
das war ein Klassenunterschied.
Köln völlig konsterniert wieder nach Hause gefahren ist. Die haben ja, also Timo Schulz sprach ja die Ratlosigkeit aus dem Gesicht, ist die ihm rausgesprungen. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist interessant, weil wir haben in der Frauenbundesliga was ganz Ähnliches mit dem ersten FC Nürnberg. Die sind zwar wieder abgestiegen, aber auch bei denen war es so und mit Leipzig, den anderen Aufsteigerinnen auch, aber die haben ein bisschen andere Verhältnisse. Aber du kannst innerhalb von einer Saison wachsen und kannst dich in eine Saison reinspielen und dann kann es reichen, so wie bei Heidenheim. Beim Club hat es jetzt bei den Frauen nicht gereicht, es hatte noch andere Gründe, aber ich fand, das hat man an diesem 34. Spieltag gesehen. Heidenheim war so abgezockt, hat die Chancen, die Köln ihnen da hingelegt hat, sofort genutzt. Aber wirklich, dieses Spiel war ja vorbei nach dem 2:0, also spätestens schon nach dem 2:0. Das fand ich schon sehr beeindruckend und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in die nächste Saison weiterreicht. Mit welchem Personal auch? Ich meine, die Frage
ist. Davon hängt es ab, ne? Wie integrierst du? Wer wird gehen am Ende? Wer geht jetzt wirklich? Außer gut, Ehren Dingci ist klar, aber wer wird sonst gehen? Wie kriegst du die Neuen integriert? Wobei ich vor ein paar Spielen größere Angst tatsächlich hatte. Und jetzt vom Köln-Spiel war es ja so, dass Ehren Dingci völlig verständlich eine schwächere Phase hatte und ein paar Spiele seine PS eben nicht auf die Straße gebracht hat und ein bisschen unglücklich im Abschluss agiert hat. Und auch Niklas Beste hatte ein paar Spiele, auch nach seiner Verletzung, die jetzt nicht so waren wie vorher. Also, und trotzdem hat es funktioniert, ne? Also obwohl dir deine Leistungsträger ein Stück weit weggebrochen sind, hat es trotzdem funktioniert. Obwohl dann Meloni ein paar Spiele gefehlt hat, hat es trotzdem funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht doch nicht alles so furchtbar, ne? Also du hast eben... Ja, ich bin ein skeptischer Mensch, ich weiß. Du hast einen bestimmten Spielstil impliziert und du hast vielleicht passt es doch. Vielleicht musst du dir wirklich nur diese Puzzleteile suchen und musst sie dann eben ersetzen und deine Trainingslager machen und vielleicht funktioniert es ja doch. Und ja, aber ihr habt Dingchi und wenn Dingchi weg ist, dann geht gar nichts mehr. Und wenn Beste weg ist, dann geht gar nichts mehr. Ja gut, aber das hat man vorher auch gesagt, ne? Beim Aufstieg hieß es auch. Jetzt erzählt jeder, naja, aber Heidenheim hat ja einen ganz tollen Kader. Die haben ja einen viel besseren Kader. Dann denke ich mir immer, hallo, hatten wir den vor einem Jahr auch? Habe ich nicht gehört. Also da hat keiner gesagt, die haben so einen tollen Kader. Ich mag auch die, das ist mir auch extrem aufgefallen, jetzt ist die Zeit der Hochrechnung und die Zeit der Statistiken. Und wer hat warum wie viele Punkte und wer hatte 1964 wie viele Punkte und landete dann auf welchem Platz und stieg dann 1374 wieder ab. Und ist ja alles wunderbar. Und ich glaube sogar, dass es Tobias Escher war, der das vorgerechnet hat, dass ja, also vorher hätte ja das nur zu Platz 10 bis 12 gereicht. Und dann dachte ich mir, wow, so schlecht.
Also, den hättet ihr trotzdem auch genommen, ja.
Ja, also, und da merkst du diese Diskrepanz, was in diesem Jahr passiert ist, ne? Also, dass jetzt über Heidenheim gesagt wird, naja, eigentlich wärt ihr ja nur Zwölfter. So gut seid ihr ja gar nicht. Ihr seid ja nur Zwölfter, weil die anderen alle so schlecht sind. Und da ist unglaublich viel passiert. Und auch so dieses, was mich auch immer wahnsinnig stört, Heidenheim zieht andere Mannschaften auf ihr Niveau runter. Das ist bei mir, da kriege ich die Zornesröte und fange an, auf einem Bein zu hüpfen, weil ich immer denke, Leute, woher nehmt ihr diese Arroganz? Woher nehmt ihr diese Arroganz zu sagen, eine Mannschaft zieht eine andere auf ihr Niveau herunter, als hätten wir keins? Ärgert mich maßlos, weil ich denke mir, du kannst auch anders sehen, du kannst auch so betrachten, man hat erkannt, wie der Gegner spielt, was den Gegner stark macht und hat dem etwas entgegenzusetzen, indem man den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lässt oder ihm seine Stärken nimmt oder ihm da auf die Füße tritt, symbolisch gesehen natürlich nur, wo es ihm wirklich wehtut. Und ich finde nicht, dass man da immer davon sprechen kann, dass man jemanden auf das Niveau runterzieht. Ich kann natürlich.
Ja, ich weiß, was du meinst und das stimmt natürlich. Also natürlich ist die Stärke von Heidenheim, dass man dem Gegner seine Stärken nimmt. Und deswegen entstehen dann oft Spiele, die nicht das höchste Niveau haben. Das ist quasi, ne, so kommt man dann zu diesem, zu dieser Conclusio. Aber was soll man das? Heidenheim wird ja nicht dafür bezahlt von irgendwelchen Fans anderer Vereine, dass sie besonders viel Spektakel verdienen. Dann genau. Wäre Hoffenheim Meister geworden mit ihren 66 Toren und
6. Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, ich teile Fähnchen aus und alle stehen Spalier und sagen, hurra, hurra, Leverkusen und der VfB ist da und winke. Wunderbar, wir lassen euch mal spielen, damit die 15.000 Heidenheimer mal sehen, was toller Fußball ist. Ja, macht halt auch keinen Sinn, ne?
Genau, also ich verstehe, was du sagst und du hast da natürlich recht, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, aus neutraler Sicht, wenn eben den Gegnern von Heidenheim die Stärke genommen wird und die Stärken von Heidenheim zwar da sind, Konter, Standardsituationen, Gegenpressing und man hat ja gute und schnelle Spieler, aber man spielt auch nicht besonders spektakulär. Also kein Team schießt seltener aufs Tor pro 90 Minuten.
Natürlich.
Man hat sehr, sehr viele Pässe, sehr, sehr viele Seitenverlagerungen, ganz, ganz wenige Dribblings, die mal länger so längeren Ballvortrag haben. Also man ist Platz 18 bei den Progressive Passes und Platz 10 bei den Progressive Carries. Sind es nur Statistiken, aber wenn man sich's anguckt, dann siehst du eben, und ich glaube, daher kommt dieser Eindruck, und das ist natürlich ungerecht, weil die Formulierung eben eine Erwartungshaltung auch fast schon so impliziert, so als ob Heidenheim so der Tanzbär wäre, der jetzt quasi uns alle unterhalten soll. Das sollen sie natürlich nicht, die wollen einfach nur ihre Punkte holen, haben sie ja auch gemacht. Aber ich glaube, daher kommt das. Aber wir sind, glaube ich, schon mitten in deinem dritten Aspekt, nämlich externe und interne Wahrnehmung
des FCH. Gut, dass du den noch auf dem Schirm hast. Ich nämlich nicht mehr. Ja.
Was hat sich denn da verändert innerhalb dieser Saison? Ist es schon diese Veränderung, dass am Anfang alle überrascht waren und jetzt, also jetzt überschwitzt gesagt, alle genervt waren?
Was sich wirklich verändert hat, man hat sich, glaube ich, ziemlich viel Respekt erarbeitet. Also wenn du, klar, soziale Medien, wer braucht die, aber wenn du eben doch, und ich glaube, Heidenheimer haben das schon gemacht, auch wenn Heidenheimer in den sozialen Medien eigentlich nicht stattfinden, aber ich glaube, geguckt haben wir alle irgendwo, was wer schreibt und was wer kommentiert. Und du merkst schon, das hat sich echt geändert. Also wenn ich zu Beginn, hast du die üblichen Posts überall, wo es dann drunter steht, dann werden die üblichen Vereine aufgezählt, die ja keiner braucht und die Liga und so unattraktiv. Und warum ist sie unattraktiv? Weil die Heidenheimer drin sind. Und wenn du das jetzt liest, dann merkst du plötzlich, kommen andere, von anderen Vereinen, die sagen, ja, Moment, ja, die Heidenheimer nicht. Die machen das gut. Also da, du hast dir schon, glaube ich, ein Stück weit einen Respekt verschafft, was sicher auch eher oder viel mit dem Auftreten der Mannschaft und vom Trainer einfach öffentlich zu tun hat, wie die einfach auftreten. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, diese Geschichte, die Heidenheim schreiben kann, wenn man sie lässt, hat auch was mit Identifikation zu tun. Ich glaube, es ist einfacher, sich mit den Spielern Heidenheims in irgendeiner Form zu identifizieren, als vielleicht mit den Bayern oder den Dortmundern. Mhm. Du hast eben schon ein Level, wo du mir denkst, naja, das könnte eigentlich auch ich sein, ne? Also rein theoretisch.
Oh, jetzt naja, ziehst du aber gerade die ganze Heidenheimer Mannschaft auf unser Niveau runter. Das ist ja eine Frechheit.
Nein, so meine ich das gar nicht, aber
ich weiß, was du meinst.
Die sind dir näher, ne? Also ich glaube, ja, die sind dir wirklich näher, und wenn dir jemand näher steht in irgendeiner Form, leidest du mehr mit, dann freust du dich mehr für ihn, und das macht schon was aus, und du gewinnst dann schon. Ich gehe jetzt nicht so weit und sage, wir haben jetzt Anhänger gewonnen, das haben wir sicherlich nicht, aber es gibt überall jetzt Menschen, die sagen, hey, die Heidenheimer sind eigentlich gar nicht so uncool, ne? Also sie werden zwar nicht mehr, sie sind immer noch so wenige, und ja, dieses Stadion, hallo, das ist ja winzig, aber trotzdem kriegst du deutlich mehr Anerkennung als vorher. Und wenn jetzt noch ein paar Leute mehr die Spiele gucken würden, das könnte auch sehr helfen.
Ja, meiner Erfahrung nach kann ich ja sagen, das passiert in der Regel dann doch nicht. Da ticken Fußballfans anders. Aber welche Rolle hat da vielleicht auch gespielt, dass Jan-Niklas Beste zum Nationalspieler geworden ist? Also vorhin, als du über die Länderspielpausen gesprochen hast, da dachte ich mir, wie absurd das war. Ich konnte mich dann auch wieder daran erinnern, dass Frank Schmidt es auch mal gesagt hat, dass es ganz seltsam ist, dass jetzt quasi jemand weg ist. Aber das ist ja auch passiert in diesem Jahr.
Ja gut, Meloni war ja vorher schon weg. Also Meloni wurde ja auch in Heidenheim zum amerikanischen Nationalspieler und hat es ja auch geschafft, im Gegensatz zu Niklas Beste tatsächlich ein Spiel zu machen. Und insofern war das erste Mal, dass in der Länderspielpause jemand gefehlt hat. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt für Niklas Beste, dass der persönlich als Spieler nicht nur bei den Bremern auf dem Zettel stand und die Leute, ach, was haben denn die da für einen? Der kann ja richtig was. Aber ich glaube nicht, dass das Heidenheim was gebracht hat in der Wahrnehmung. Nee, das denke ich nicht. Nur ihm persönlich.
Aber das ist quasi die eine Seite der Wahrnehmung, nicht die externe. Aber du hast ja in deinem Aspekt auch die interne Wahrnehmung mitgebracht. Gab es denn da auch eine Veränderung in dieser Saison? Oder ist Heidenheim vor dieser Saison so wie Heidenheim nach dieser Saison?
Nee, die interne Wahrnehmung, das Ansehen ist, glaube ich, extrem gewachsen in der Region. Wir hatten das, glaube ich, beim letzten Schwerpunkt mal, dass Heidenheim jetzt nicht unbedingt immer dass der FCH nicht unbedingt der beliebteste Verein der Umgebung war und auch in Heidenheim.
So der Zweitverein war, hast du.
Genau, gesagt, ne? Und dass du natürlich auch viele andere Sportvereine in der Region hast, die immer so ein bisschen das Gefühl hatten, sie kommen zu kurz, sie kriegen zu wenig Geld, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. Und da hat sich extrem viel getan. Also du hast jetzt überall irgendwelche Partner und befreundete Vereine, die sich alle melden und die mit aufs Bild wollen. Und dieser, Stolz ist ein ganz blödes Wort, aber du magst in der Stadt, du magst tatsächlich in der Touristikbranche, ne? Es gibt ja das eine oder andere Hotel, du magst an der Gastro. Also die Heidenheimer, die nichts mit Fußball zu tun haben, haben gemerkt, ach, so schlecht ist das ja gar nicht. Und ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen, die wirklich gar nichts mit Fußball am Hut hat, die aber im Urlaub war und die dann gefragt wurde, wo sie denn herkommt, und die dann meinte, naja, aus Heidenheim, und dann erklären wollte, wo Heidenheim ist. Und derjenige hat dann angefangen, vom Verein zu sprechen und von der Mannschaft zu sprechen. Und vorher war es halt so, du musstest immer erklären, naja, Heidenheim ist zwischen Stuttgart und Ulm und vielleicht noch Augsburg nehme ich mit und München. Du musstest immer erklären, wer du bist und wo du wohnst, und das musst du nicht mehr. Und ich glaube, das gefällt auch denen, die mit Fußball nicht so viel am Hut haben. Die finden das toll, dass sie stattfinden. Dieser Betrieb, der natürlich bei den Heimspielen teilweise echt chaotisch ist und furchtbar laufen kann, aber der macht auch was mit den Leuten. Die finden das gar nicht mal so uncool. Die Außenwirkung macht die Leute tatsächlich stolz. Jetzt sind wir wieder bei diesem Wort. Dieses Positive, dass das positiv über den Verein gesprochen wird, das nimmt auch der mit, der eigentlich mit dem Verein vorher nichts am Hut hatte. Also diese Wahrnehmung, auch der Respekt ist, glaube ich, gewachsen. Auch die denen vorher vielleicht nicht allzu viel zugetraut haben, reden jetzt anders. Also plötzlich sind alle sehr gehypt und sehr euphorisiert. Und das Fanfest, was gestern stattgefunden hat, war also wirklich Ekstase, sage ich da nur, sofern das auf der Ostalb geht, ne? Ekstase.
Ja, und auf einmal entschuldigt sich Didi Hamann, dass er Heidenheim als Absteiger getippt hat. Und ja.
Ja, der war bei einer Sponsorenveranstaltung im, ich schätze mal, das könnte auch ein bisschen daran liegen, dass er sich dafür entschuldigt hat. Du hast einfach, es wird sehr positiv gesprochen und das mögen die Menschen. Du hast ein unheimliches Sponsorenaufkommen jetzt. Jeder möchte gerne Sponsor werden, was sich dann natürlich auch in der Kohle auszahlt, ist ja ganz klar. Du hast die Geschichte mit MHP, die ich immer noch nicht verkraftet habe, weil ich das gar nicht verstehe. Und ich bin davon ausgegangen, das war's. Also wir müssen uns einen neuen Hauptsponsor suchen, einen neuen Trikotsponsor suchen, weil ja MHP jetzt größere Brötchen backt im
Weltmarkenbündnis. Württembergisches Weltmarkenbündnis.
Und damit sind wir zwar Württemberger, aber raus. Und dem war nicht so. Im Gegenteil, die haben wohl recht heftig aufgestockt. Also die zahlen jetzt deutlich mehr als vorher. Über Zahlen wird übrigens niemals gesprochen in Heidenheim. Also die werden nicht erwähnt. Du hast natürlich jetzt die Möglichkeit mit Werbepartnern, ich meine, sagen wir, wie es ist, ne, damit wirbt man gerne. Das merkst du dann, wenn die entsprechend mehr oder weniger intelligenten Slogans irgendwo in der Zeitung stehen oder im Radio kommen. Ne? Wir sind Partner der Fairness. Wir sind alle unkaputtbar. Wir geben nie auf. Da könnte der DFB, nein, lassen wir das.
Nee, den DFB, den wollen wir da jetzt nicht. DFB läuft marketingtechnisch alles ja wohl gerade
halbwegs. Alles großartig, ja.
Halbwegs okay, aber wir sind schon mitten im nächsten Aspekt, nämlich in den Finanzen sind wir jetzt schon gelandet. Und du hast quasi die Frage formuliert, wie steht's mit der Balance? Mhm. Ja, wie steht's denn mit der Balance?
Wenn ich das wüsste, würde ich dir das sagen, ne? Also das frage ich mich allerdings auch. Also es gehen keine Zahlen nach außen tatsächlich. Es wurden jetzt Spieler verpflichtet, bis auf zwei, alle ablösefrei. Du weißt, okay, du wirst wissen, wie viel Fernsehgelder man kriegt. Ich weiß es nicht. Die Europanummer wird einen mehr kosten, als dass es einem bringt. Und die Frage ist halt, was machst du jetzt mit deinem Geld, ne? Dieses althergebrachte Steine oder Beine? Oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Du musst dein Stadion umbauen, du brauchst Geld. Wohin damit? Also das ist tatsächlich was, da bin ich mir nicht ganz klar.
Muss das Stadion umgebaut werden wegen Erstliga-Anforderungen oder wäre das auch unabhängig davon?
Nee, unabhängig von was?
Also von der Erstliga-Zugehörigkeit.
Du spielst jetzt das zweite Jahr mit Ausnahmegenehmigung. Also auch für das nächste Jahr gibt es nochmal eine Ausnahmegenehmigung. Unser Problem sind die fehlenden Sitzplätze tatsächlich. Dass wir statt 8.000 nur 4.500 Sitzplätze haben. Und dieses Baugenehmigungsverfahren, die Mühlen mahlen langsam.
Ja, wir sind also, Deutschland.
Das dauert doch das eine oder andere Jahr. Insofern wirst du auch nächstes Jahr wieder mit dieser Ausnahmegenehmigung spielen müssen. Und ich glaube, frühestens zweite Hälfte 25 hofft man jetzt, dass man anfangen kann zu bauen. Zumindest die Fledermäuse wurden alle gezählt und das ist keine nennenswerte Population. Das ist alles nicht so einfach, ne? Und was da gemacht werden muss, das wird ganz schön ins Geld gehen. Auch da spricht niemand über die Zahlen, aber das wird schon heftig, was das kostet.
Und wird denn dann die Kapazität erhöht?
Auf 23.000 bis 25.000.
Also schon ordentlich, weil man ja gerade 15.000 hat. Mhm. Das heißt, es könnte aber auch sein, dass man dann irgendwann in der zweiten Liga ist. Ich will es jetzt natürlich nicht jinxen, aber eigentlich muss ja Heidenheim damit kalkulieren. Alles andere wäre ja unseriös. Mhm. Und dann steht man mit einem um 40%, 30% größeren Stadion in der zweiten Liga.
Ja, richtig. Ich kann es dir nicht erklären, tatsächlich, warum das so gemacht wird. Ich weiß, dass die Umbaupläne schon so lange in der Schublade liegen, dass die, glaube ich, der Plan war es auf jeden Fall durchzuziehen. Auch ohne Aufstieg hätte man versucht, das durchzuziehen. Einfach, ich weiß nicht, ob der Glaube so groß war, dass man irgendwann mal aussteigt oder dass die Heerscharen aus allen württembergischen Regionen über Heidenheim reinbrechen. Ich weiß es nicht. Aber es war klar, das wird kommen. Man wird versuchen, diesen Ausbau durchzudrücken. Und durch diese Modulbauweise hast du eben jetzt die Möglichkeit, noch einen Oberrang draufzusetzen. Und das wären dann, das sind dann eben diese 8.000 Sitzplätze mehr.
Ah ja, super. Hauptsache die alte Videoleinwand aus dem Aachener Tivoli bleibt noch.
Die gibt die, nee, die hängt nicht mehr.
Hängt nicht mehr? Oh nein!
Nein, die hängt nicht mehr. Die hat irgendwann doch ihren Aachener Geist aufgegeben, was vielleicht manchmal gar nicht so falsch ist. Auf jeden Fall, diese Videoleinwand hängt nicht mehr. Es gibt eine neue, aber der Kiosk wird bleiben natürlich.
Ja, der Kiosk muss. Aber, also ich weiß, dass das mit den Finanzen schwierig ist. Mhm. Ich weiß aber auch, Heidenheim hat jetzt noch nie so wirklich verrückte Dinge gemacht. Und ehrlicherweise, wenn ich mir die neuen, die jetzt bisher bestätigten Transfers angucke, ohne dass ich den Spielern zu nahe treten möchte, alles aber gut. Julia Niehüß von Lautern, Luca Kerber von Saarbrücken, Matthias Hornberg.
Ah, bei dem wäre ich vorsichtig. Beim Luca Kerber sprechen wir in einem Jahr nochmal, okay?
Nein, du hast mich ja gar nicht ausreden lassen. Maximilian Bräuning von Freiburg 2 und Conte von Paderborn. Das sind alles Spieler, die würde ich gehaltstechnisch nicht weit oben einbringen.
Nee, also das stimmt natürlich.
Bringst du da ja eben nicht das Gefüge. Ja, du rufst dir quasi eben Leute rein, für die das alles jetzt das erste, also Matthias Honsack ist ein Sonderfall, weil er eben in Darmstadt war, aber für alle anderen ist es das erste Erstliga-Jahr. Das heißt, du musst da quasi nicht den Folgevertrag schon in der ersten Liga zahlen, sondern den ersten Erstliga-Vertrag. Das, du, über die Qualität wollte ich gar nicht sagen. Ich weiß doch nicht. Luca Kerber habe ich nur im DFB-Pokal gesehen und das waren, glaube ich, Sonderfälle,
die man dabei sehen
könnte. Aber damit landen wir ja dann schon so ein bisschen so beim Ausblick. Also wir haben diese Saison, die ja so durchlief wie ein Rausch, auch wenn es für dich ein nervöser Rausch war, aber es hat ja alles ganz wunderbar funktioniert. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie kann man eine Sensation wiederholen? Und vorhin, als wir darüber gesprochen haben, dass manche Spieler auch doch eine Zeit gebraucht haben, um anzukommen in der Liga, und es waren aber halt zum Glück nicht 10 Spieltage, sondern halt eher 2, war mein Gedanke, naja, im Grunde müsste sich das doch wahrscheinlich relativ wieder wiederholen, denn wenn man bei der jetzigen Transferstrategie bleibt, wir wissen natürlich nicht, ob es so bleibt, aber es ist anzunehmen, dann holt man eben wieder Spieler, die ihr erstes Erstliga-Jahr machen, ihre ersten Minuten, mit wenigen Ausnahmen. Das heißt, im Grunde wird alles auf Null gesetzt und das ist im Grunde genau wie vor dieser Saison, nur mit ein bisschen anderen Spielern. Oder was ist anders?
Dass du die eingespielte Mannschaft unter Umständen auseinandernimmst. Also du hast halt letztes Mal, okay, Erin Dingtschi kam dazu, aber du hast halt doch eine eingespielte Mannschaft gehabt. Ne? Niklas Beste war schon 2 Jahre da und Meloni war schon eine ganze Weile da. Also das war schon eine sehr eingespielte Mannschaft. Und wenn du jetzt doch 3 dieser Leistungsträger verlieren solltest, ja, ich kann es dir nicht sagen. Schwierig. Vor allem weiß es niemand im Moment. Also wir nehmen halt auch wirklich früh auf. da kann natürlich jetzt von mir nicht so furchtbar viel kommen. Ne?
Das ist nee. Wir wollen ja jetzt auch nicht schon die Saisonvorschau für die nächste Saison machen. Aber ich meine, die Problematik ist ja eigentlich allen Hörerinnen und Hörern auch klar. Und es hängt ja auch davon ab, wie jetzt denn die Relegation verläuft. Kommt vielleicht noch ein dritter Aufsteiger von unten nach oben. Wie gesagt, das ist alles. Aber es ist schon halt eine interessante Frage, die halt auch Vereine durchaus unterschiedlich beantworten. Also die Stimmungslage beim VfL Bochum zum Beispiel war nach dem ersten Klassenerhalt schon, ich glaube, in Teilen vergleichbar zu der jetzt in Heidenheim, dass man so das so freudig überrascht zur Kenntnis genommen hat und sich dann aber auch gedacht hat, oh je, was ist denn jetzt denn unser nächster Schritt? Und Bochum hat es aber eigentlich ganz gut hinbekommen, sich zu etablieren, aber halt mit einer ganz anderen Strategie. Also da hören halt, also die Parallelen holen sehr schnell auch auf bei Bochum. Heidenheim wird immer seinen eigenen Weg gehen müssen, glaube ich.
Absolut. Und man hat jetzt natürlich den Vorteil, dass man jetzt ja schon ein Jahr gelernt hat. Also man hat zumindest jetzt in diesem Jahr vielleicht Dinge gelernt, die man jetzt anders machen würde, die man vielleicht so nicht mehr wiederholt oder wo man weiß, okay, ich denke, man weiß jetzt mehr, wo man ansetzen muss. Ne? Bevor du in der Bundesliga bist, kannst du dir schon Gedanken machen, was funktioniert nicht, was müssen wir ändern. Aber du musst halt erstmal spielen. Also so wie sicherlich andere Vereine, wie du vorhin gemeint hattest, jetzt wissen, wie sie gegen Heidenheim spielen müssen, aber Heidenheim weiß das halt auch.
Also, ja, stimmt.
Auch für Heidenheim hat sich das ja verändert. Ne? Das ist dann eben nicht mehr das erste Spiel in Dortmund oder das erste Spiel gegen Leverkusen. Man hat ja auch ein Stück weit eine Sicherheit dazu gewonnen und gemerkt, wo wurden vielleicht Fehler gemacht oder was ist nicht so optimal gelaufen, was muss anders werden. Und ich hoffe sehr und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass die Kaderbreite ein Thema dieses Mal sein wird, dass dieses durchprügeln müssen. Und ich finde, du hast ihn auch angemerkt. Und ich glaube auch, dass Diese Spiele, die du hinten raus noch verlierst, obwohl du geführt hast, auch daran liegt, wenn du mit so einer Intensität, wie es Heidenheim macht, Fußball spielst, wenn du bei jedem Spiel immer ans Limit oder drüber hinausgehen musst, vor allem in der ersten Liga, dann lässt hinten raus einfach die Konzentration nach. Also das ist, man stellt sich das immer so locker vor und sagt, ja, die sind halt nicht fit, warum laufen denn die nicht mehr? Ne? Ja, ja, Pustekuchen, fit sind die schon. Aber der Kopf spielt halt auch noch eine Rolle, ne? Es mag sein, dass deine Oberschenkel nicht zumachen, weil dich dein Athletiktrainer zum 5. Mal durch den Wald getrieben hat, aber der Kopf macht halt vielleicht zu und dann machst du Fehler. Und diese Konzentration bis zur 90. Minute hochzuhalten, das ist mit Sicherheit ein Thema. Und wenn du es eben dann, und so war es in der ersten Hälfte meiner Meinung nach, das wurde gegen Ende raus besser, aber wenn du dann eben nicht in der 70. oder 80. Minute nochmal frische Luft von der Bank einwechseln kannst, sondern wenn du jedes Mal denken musst, oh, jetzt nimmt er ihn raus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt, ne? So in der Hoffnung, dass es jetzt nicht schief geht und du aber genau weißt, dieses Ergebnis jetzt zu halten, wird sehr schwierig. Und das ist so ein Knackpunkt, ich glaube, dass das niemand mehr möchte. Also was Heidenheim dringend, dringend braucht, egal ob jetzt Leistungsträger gehen oder nicht, du brauchst eine Bank, wo du einwechseln kannst, wo du das Gefühl hast, ah ja, komm, den bringe ich jetzt noch und ne, da geht noch mal was. Nick, ja, Dovedan hat sich, finde ich, unheimlich gemacht mittlerweile. Der hat auch seine Zeit gebraucht und der hat jetzt, ich glaube, ein paar Tore hat er gemacht und das läuft jetzt immer besser. Kevin Sesser hat tatsächlich jetzt diesen Sprung gemacht, von dem viele schon sehr lange denken, wann macht er diesen Sprung? Jetzt kann natürlich sein, jetzt macht er einen anderen Sprung, ne? Nachdem er es jetzt quasi auf so ist es ja manchmal, ne? Wenn sie es auf den Platz bringen, dann sind sie vielleicht doch schnell weg, weil es funktioniert, da wird man sehen. Aber du brauchst ja, dringend...
Jetzt hoffen wir mal, dass er in Heidenheim sesserhaft wird.
Ho, ho.
Ja, so ist das, wenn man live dabei ist, Petra. Ja. Wenn die guten Wortspiele in Anführungszeichen entstehen.
Ja, das ist das, was du dringend brauchst. Du brauchst diese Wechselmöglichkeit. Und das siehst du ja auch in anderen Vereinen. Das macht sehr oft den großen Unterschied aus, ob du noch jemanden bringen kannst von der Bank oder nicht.
Aber irgendwie will ich jetzt gar nicht die ganze Zeit so in die Zukunft gucken, weil ich merke schon, da beginnt wieder die Nervosität bei dir.
Also, bin ich wieder zu negativ?
Nein, nein, du bist nicht zu negativ. Du bist präventiv pessimistisch. Das, was man als Fan eben einfach
ist. Das ist ja schön. Habe ich jetzt noch nie, echt? Also ich kenne passiv-aggressiv, aber präventiv-pessimistisch, das ist mir neu. Das ist ja ein wunderschöner. Ja, das.
Ja, herzliche Grüße an Basti Red, von dem habe ich mir das ausgeliehen. Der hat mal seinen Fan da sein Präventiv-Pessimismus beschrieben.
Der einzige 93-Host, der es geschafft hat, Heidenheim zweimal zu schlagen, ne? Grüße gehen raus nach Köln.
Shots fired. Ja, herzliche Grüße. Aber ich will jetzt eben gar nicht so sehr nach vorne gucken, sondern wir sind ja hier, um eine Schleife, um diese Saison zu binden. Und um die vollends rund zu machen, brauchen wir noch deine Saison-Awards. Das heißt, dein MVP der Saison, dein Unsung Hero der Saison, dein Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP geworden, Petra? So einfach war die Auswahl ja nicht.
Nee, ich mag das auch nicht. Also ich finde, das geht irgendwie überhaupt nicht. Und am Ende des Tages ist doch Kevin Müller geworden. Ich habe, und zwar, weil ich zu Kreuze kriechen muss. Also das ist jetzt eine öffentliche Entschuldigung bei Kevin Müller. Ich habe tatsächlich vor der Saison gedacht, das könnte ein Problem werden. Also ich habe wirklich vor der Saison befürchtet, dass die erste Liga für ihn schwierig wird. Weil er in der Vergangenheit, also cooler Typ, ich schätze ihn total, ich mag ihn sehr. Aber er hatte in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Patzer einfach drin. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn du das in der ersten Liga auch jedes dritte, vierte Spiel machst, das wird echt schwierig. Und ich habe mir echt einen Kopf gemacht. Habe dann aber mitbekommen, dass der eine wahnsinnige Vorbereitung gemacht hat und dass der wirklich privat ganz viel gemacht hat mit einem Personal Trainer und sich da reingekniet hat. Und dann kam das erste Wolfsburg-Spiel. Und zack, da hatte ich mir herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der ersten Liga. Und der hat einfach sich so gesteigert und der hat so tolle Spiele gemacht. Und ich bin von dem Typ total begeistert, wie der das gemacht hat. Und der hat Punkte echt festgehalten, da hätten wir alt ausgesehen. Ich bin ja jemand, ich halte ja überhaupt nichts von Kickernoten. Es sei denn, sie sind so, dass sie für mich positiv ausfallen und für die, die ich präferiere, dann finde ich sie wunderbar. Und er ist ja beim Kicker mit einer 2,7, ne, ganz vorne. Bei den Top-Spielern und also wunderbar.
Aber ganz klar für wunderbar. Mich. Und du hast damit auch einen Außenseiter-Tipp gemacht, zumindest wenn man es vergleicht mit dem Abstimmungsverhalten unserer Hörerinnen und Hörer. Ich habe ja die auch abstimmen lassen. Wir haben fast 550 Stimmen bekommen. Nur 2,7% davon haben auf Kevin Müller gesetzt. Der MVP der HörerInnen ist Jan-Niklas Beste geworden.
Surprise.
Ja, genau. Also das kommt jetzt wirklich aus dem
Nichts. Sehr überraschend.
Aber weil es eben immer so ein bisschen ungerecht ist, dass man dann nach der Saison einen Spieler hervorhebt, wer wären denn so deine Honorable Mentions, wo du sagst, also die müssen wir jetzt eigentlich oder den müssen wir jetzt eigentlich nochmal erwähnen, jenseits von deinem Unsung Hero, über den wir gleich noch sprechen müssen, damit wir diese Saison richtig besprochen haben.
Omar Traoré. Also ich möchte hier nochmal sagen, der kommt aus der Regionalliga, Leute. Ne? Der ist zwar mit Osnabrück aufgestiegen, die ja jetzt leider wieder abgestiegen sind, aber der kommt aus der Regionalliga und hat so eine Saison gespielt. Ich habe heute zufällig erfahren, dass der in Osnabrück heute war beim Spiel und hat einen Preis verliehen bekommen von der Stadt Osnabrück. Der nennt sich der Löwenpudel. Also so ganz genau kann ich dir jetzt nicht sagen, was das bedeutet. Das hat aber auch irgendwie, das ist schon was mit Werten und das ist, glaube ich, was ganz Tolles, was du da bekommen kannst. Und er bekam also den Löwenpudel. Und also den finde ich einfach cool. Der hat eine Liga übersprungen. Also der hat halt eine Liga übersprungen. Und wenn ich dann immer irgendwo gelesen habe, naja, Traoré und so, war heute nicht sein bestes Spiel, dann denke ich mir immer, hallo? Weißt du, wo der herkommt? Also das ist schon den auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt einen nicht sage, das ist ja auch wieder nicht so. Patrick Mainka, für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga. Also tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht und auch mal seine Statistiken anguckt und was der für Spiele macht, der Mann ist einfach richtig, richtig gut. Leonard Maloney, ohne den, der auch... Die sind halt auch alle so nett. Die sind einfach auch alle so unglaublich nette, bodenständige, witzige Typen. Das ist ganz schwierig, da einen irgendwie rauszunehmen. Kleindienst, der die ganze Liga nervt und ja, den ich aber auch echt super schätze, weil der unglaublich kämpft. Niklas Beste, total bescheidener Mensch. Mit einer begnadeten Schusstechnik. Ja, ich finde die alle gut, weißt du doch. Wie soll ich da einen rausnehmen? Geht nicht.
Du sollst ja keinen rausnehmen, du solltest nur noch, ich wollte eben genau dem Rechnung tragen, dass ich ja wusste, du magst die ganze Mannschaft, deswegen sollst du mehr sagen. Ich bin auch unheimlich versucht, dir die Geschichte des Löwenpudels zu erzählen. Es ist ein Wahrzeichen, es ist ein Standbild vor dem Dom, aber das führt jetzt dann vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, okay. Aber es hat mit Karl dem Großen zu tun.
Echt?
Nein, ich habe das jetzt schnell gegoogelt, ich bin ja nicht wahnsinnig. Aber Karl der Große musste einen Pudel köpfen, aber war froh, dass er nicht seine Schwester köpfen musste. So ungefähr ist in ganz kurzer Form diese Löwenpudel-Geschichte.
Hätte ich vielleicht nicht erzählen sollen. Ah, okay.
Der Preis ist sicherlich immer noch ein toller und die Osnabrücker sind sehr stolz darauf. Aber dann lass mal zu deinem Unsung Hero kommen, denn es musste ja schon irre schwer gefallen sein, die ganze Zeit nicht von ihm zu sprechen. Wer ist es denn?
Fällt so auf, ne? Also ich bin echt, das ist echt ganz schlimm. Das hat's auf der Zunge. Norman Teuerkauf, mein Unsung Hero, den bestimmt auch niemand nennt außer mir tatsächlich, was ein großer Fehler ist. Weil der ein großer Rückhalt dieser Mannschaft war, weil er die Nanny für alle neuen Spieler ist, weil er die Werte verkörpert, weil er derjenige ist, der vorm Training, nach dem Training immer noch zusätzliche Schichten schiebt, damit er so fit ist, wie er immer noch ist mit seinen 37 Jahren. Der ein ganz großer Faktor im Aufstiegsspiel war, weil er derjenige war, der eingewechselt wurde, der die ganze Mannschaft in den Hintern getreten hat und gesagt hat, wir packen das noch, aber wir fangen nochmal an, wir kriegen das Ding jetzt noch gewuppt. Ja, das ist mein Unsung Hero. Jede Mannschaft bräuchte einen Norman Teuerkauf, meiner Meinung nach.
Das finde ich nämlich auch. Ich finde auch Norman Teuerkauf, ich habe ihn ja auch oft genug hier positiv erwähnt in dieser Saison, der hat nochmal 1300 Minuten gemacht.
Überleg mal, ne? Der hat jetzt ein Jahr verlängert, ne? Übrigens. Also,
genau.
Der ist so wertvoll für diese Mannschaft.
Ja, und vor allem das, was du sagst, das ist ein oft unterbelichteter Punkt. Und das hat natürlich bei vielen Vereinen damit zu tun, dass man nicht so nah dran ist, dass man es nicht weiß. Ich glaube, da hast du jetzt in Heidenheim dann einen Vorteil. Aber dieses, jemanden zu haben, der vor dem Training was macht, der nach dem Training was macht, der im Krafttraining vielleicht auch nicht in den Kraftraum geht, um eben irgendwie 10 Dinger zu machen, um ein bisschen den Muskel aufzupumpen und dann ein schönes Bild für Instagram zu machen, sondern der wirklich was tut. Das hat einen viel größeren Effekt, als man es manchmal glauben mag. Also da kenne ich Geschichten hier von Bayern, dass Franck Ribéry und Arjen Robben alleine, weil die immer eine Stunde vorher schon in den Kraftraum sind, bevor das Training überhaupt losging. Am Anfang waren die da zu zweit und irgendwann war das ganze Team da, weil es sich niemand erlauben wollte, da nicht mit dabei gewesen zu sein. Das hat, glaube ich, wirklich einen Effekt.
Das hat eine Signalwirkung, bin ich mir sehr sicher, ja. Also das ist auch so. Und auch dieses, was du vorlebst und auch, dass du zeigst, guck mal, was kann gehen, wenn du da diszipliniert dranbleibst, dann bist du halt auch in dem Alter noch fit. Und der hat ja auch überhaupt keine Verletzungsprobleme in dem Sinn. Also das ist schon, das ist sowieso bei der ganzen Mannschaft erstaunlich.
Aber wirklich, also Norman Teuerkauf, ein sehr, sehr schöner Unsung Hero. Und dann kommen wir zu deinem Moment der Saison oder deinen Momenten der Saison. Was hast du uns da mitgebracht, Petra?
Auch wieder, ich bin ja die Frau, die sich niemals entscheiden kann. Darmstadt, das Darmstadt-Spiel, also ich habe das, ich fand das so herausragend, einfach wie die Mannschaft sich nach diesem Spiel verhalten hat, nachdem ja Darmstadt durch die Niederlage endgültig abgestiegen war und Heidenheim ja durch diesen Sieg safe war und dass sie nach dem Spiel erstmal hingegangen sind und haben die Darmstädter getröstet und versucht aufzurichten, diesen Spielertunnel gegangen und haben gemeinsam alle in diesem Spielertunnel gewartet, bis die Darmstädter sich komplett verabschiedet hatten, bis die bei ihren Fans waren, bis die den Platz verlassen haben. Und erst dann sind die Heidenheimer raus und haben mit ihren Fans den Klassenerhalt gefeiert. Und ich finde, das ist was, also mich hat das tatsächlich berührt. Ich fand das eine ganz, ganz tolle Geste, diesen Respekt deinem Gegenüber, der eben nicht dieses Glück hatte, die Klasse zu halten und der jetzt wieder runtergeht und dass du dann so deine eigene Freude zurückstellst. Und fand ich total toll. Und dann dachte ich, das war's. Und dann kam aber das Freiburg-Spiel. Und dann blieben alle auf dem Platz und die Heidenheimer Fans hatten Tapeten dabei und haben Christian Streich gefeiert und nicht ein Heidenheimer hat das Stadion verlassen. Und es gab einen Geschenkkorb und Küsschen und da dachte ich mir auch, ja, geil. Und es war auch so, dass im Nachhinein wahnsinnig viele Freiburger, also bei mir haben sich welche gemeldet über Direct, über DMs und speziell in den Foren sind welche aufgetaucht und unter jedem Post sind Freiburger aufgetaucht, die sich bedankt haben und die gesagt haben, Mensch, und das ist so toll. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich so musst du eine Liga betreten und wieder verlassen, wenn du sie verlassen musst. Ne? Das sollte eigentlich, jetzt werde ich ganz fürchterlich schwüstig, aber mir ist das wichtiger. Also ich finde, wenn du es schaffst, als Verein, als Mannschaft, diesen Eindruck zu hinterlassen, dass da Werte gelebt werden, dass es da um Respekt geht, dass es da um Anteilnahme geht. Mir ist das persönlich tatsächlich sehr viel wert und ich habe das sehr geschätzt.
Was soll man da noch ergänzen, außer dass ich dir vollumfänglich zustimme? Es waren wirklich zwei ganz besondere Momente und es waren aber auch zwei Momente, die, wenn man sich mit Heidenheim ein bisschen beschäftigt, überhaupt nicht überrascht haben. Also dass da das ganze Team mitgemacht hat, dass jetzt da alle Spieler auf dem Feld geblieben sind in Freiburg, okay, damit hätte ich jetzt vielleicht nicht gerechnet, wer weiß, ob man da vielleicht auch, wahrscheinlich solange Frank Schmidt draußen steht, traut sich auch keiner in die Kabine zu gehen, aber dass eben Frank Schmidt der allererste ist, der da eben bleibt und der sich herzlich verabschiedet, der sich ehrlich darüber freut, dass Christian Streich ihm ja dann auch mit seinen allerersten Worten erstmal Heidenheim gratuliert, also da haben sich eben schon einfach zwei Menschen und wahrscheinlich auch zwei Teams auf Augenhöhe getroffen. Das waren schon wirklich schöne Momente in der Saison, das muss man sagen.
Das ist sicherlich was, was im Moment wahnsinnig wichtig ist und viel mehr passieren sollte. Und da bin ich, das bedeutet mir tatsächlich jetzt am Ende dieser Saison am meisten. So merkwürdig das jetzt auch klingt.
Ach ja, und dann weißt du ja aber auch damit eigentlich, Petra, dann kann nächste Saison auch nichts passieren.
Nee.
Weil das wird bleiben, also diese Haltung und diese Grundwerte. Und selbst wenn es sportlich viel, viel weniger erfolgreich verlaufen würde, wovon man ja fast ausgehen muss, es kann ja fast nicht so weitergehen.
Ja, nein, nicht wirklich.
Das würde ja niemand aushalten.
Also ich bestimmt nicht.
Conference League Finale, wo ist denn das eigentlich? Hast du schon einen Flug gebucht?
Nein, habe ich nicht. Ich hab diese Saison, ich glaube, 3 entspannte Spiele gesehen. Also das finde ich ein bisschen wenig. Ich würde gerne mal viel entspannter da sitzen, aber nee, wird wohl nichts werden.
Ich wünsche es dir, Petra, ich wünsche dir, dass du ebenso entspannt mal irgendwann Heidenheim gucken kannst, wie du hier über Heidenheim erzählen kannst. Das war nämlich eine große Freude und ich muss auch nochmal sagen, Dankeschön. Ich finde es auch einfach sehr schön, dass du in den Rasenfunk gekommen bist, weil beim allerersten Mal war es ja, glaube ich, auch dein erster Podcast-Auftritt, also damals noch in der Zweitliga, Liga-Tour war es damals.
Mit sogar, Tim ne? vom Millerton und war es nicht von Regensburg, Robert von Regensburg damals noch, glaube ich.
Nee, Maximilian war das.
Der war nicht bei mir in der Sendung. Robert, Namen habe ich vergessen. Tatsächlich. Ich weiß, dass wir noch über die Heidenheimer Rentner-Ultras und die Regensburger Rentner-Ultras
gesprochen haben. Ach ja, stimmt, richtig. Genau.
War eine tolle Sendung, ja. Und ich war furchtbar nervös.
Ja, hättest du aber nicht sein müssen. Und das hat man jetzt ja in dieser Folge auch gesehen. Es war Robert Fischer natürlich, ja. Sorry, das hätte mir gleich einfallen müssen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du Teil des Rasenfunks bist, dass du auch so aktiv bist im Forum, auf dem Discord-Server. Egal, wann man da online geht, man sieht immer vertraute Gesichter und du gehörst ganz oft mit dazu. Deswegen schön, dass du da aktiv bist und auch sehr schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank dir.
Mein GIF hast du vergessen.
Siehst du bist so ein solcher Profi, dass du mich hier noch rausreißt.
Das geht nicht anders, weil nach dem habe ich ewig gesucht. Das würde mich jetzt echt frustrieren, wenn ich den nicht loswerde. Habe ich ja verzweifelt danach den Disney-7-Zwergen gesucht, die sich dann auf dem Weg nach oben in die Gimli-Zwerge von Herr der Ringe verwandelt und Mordor. Habe ich aber nicht gefunden. Ja, hat nicht funktioniert. Und ich habe mich dann am Ende für Ted Lasso entschieden im Aufsitzrasenmäher, weil ich mir gedacht habe, so ein bisschen, das trifft's, glaube ich, ziemlich gut. Der Underdog auf dem Aufsitzrasenmäher, der.
Aber wirklich. Und alle, die Ted Lasso noch nicht gesehen haben, das lohnt sich wirklich. Ja. Das ist mir, es ist das Gilmore Girls für ein männlich gelesenes Publikum, würde ich sagen. Ähnlich schnelle Dialoge und so eine Wohlfühlserie.
Wohlfühlserie, genau.
Ted Lasso auf dem Rasenmäher wird verlinkt. Sehr schön.
Ich würde dir noch gerne was sagen.
Ja, okay.
Ich würde mich gerne bei dir bedanken für die unglaubliche Arbeit, die du dir machst und für diese Unmengen Sendungen, die du raushaust, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie du das geschafft kriegst. Und durch den Discord weiß ich, wie viele Menschen sich darauf freuen. Und also das sollte dir mal jemand sagen,
was du
für eine tolle Arbeit machst, öffentlich.
Okay, vielen Dank und ich mache es ja nur, weil sich Leute drauf freuen, aber dann muss ich mich jetzt aber auch bedanken, denn ich bedanke mich jetzt, schau, wie ich den Ball jetzt einfach aufnehme, ich bedanke mich bei den Supporterinnen und Supportern dieser Folge. In dieser Folge sind das Fußballgott, Jakiv, Maike, Mupf, Mupfel, Bruchhagen gibt einen aus, Eskimo, Marvin Borget und Max aus München. Ich bin es nicht.
Du bist nicht,
mir selbst habe ich hier nicht gedacht. Also lieben herzlichen Dank für euren Support da draußen. rasenfunk.de/supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen. Und wichtig ist, dass ihr uns zum einen sehr gerne weiterempfehlen könnt, auch diese Sendung hier zum Beispiel, und abonniert den EM-Feed, also den Nationalteams-Feed. Da wird alles zur EM laufen und es wird mindestens so ereignisreich wie die Bundesliga-Saison. Petra, danke dir. Bis bald.
Ich danke dir.
Mach's gut.
Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.